Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das LoRa in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer.
Rote Welle.
Wir begrüßen euch zur heutigen Roten Welle vom 2. Juni 24. Wir begrüßen euch zu einem vielfältigen Programm, das wir für euch heute aufgestellt haben. Und ich nenne euch ein paar Stichworte, um euch neugierig zu machen. Wahrscheinlich wart ihr alle auch an der großen Stadtdemo. Da wollen wir natürlich etwas mehr dazu wissen, ein bisschen Hintergrund und ein bisschen vertiefend. Da sitzt jemand mit uns im Studio, mit dem wir gemeinsam auf der Straße waren. Dann werden wir etwas im Sinne auch des 14.06., also dem Frauenstreiktag, was sagen zu Frauenkampf und Frauenökonomie. Eine interessante Darstellung des ökonomischen Standpunktes aus Frauen- und Flinter-Sicht. Dann haben wir einen Trigger für alle Bürgerlichen und Bullen und herrschenden Klasse. Wir werden uns ein bisschen lustig machen über diese ganzen Hetze, die im Moment läuft gegen die revolutionäre Linke. Und dann kommen wir zu einem Thema, das auch immer triggerreif ist, das ist Palästina. Wir hören da, was für Mobilisierungen in der letzten Zeit weltweit eigentlich stattfinden, nämlich die Verbindung zwischen den Universitäten und Israel, also den zionistischen Teil. Was für Verbindungen bestehen da und warum gehen weltweit Studentinnen auf die Barrikaden und besetzen immer wieder und wieder die Universitäten? Dann machen wir aufmerksam auf eine Veranstaltung, die ganz spannend wird im Zusammenhang mit Vietnamkrieg und Erfahrung, wie Kolonialismus besiegbar ist. Rojava soll nicht fehlen in unserer Sendung und zum Schluss dann die Grüße an Daniela und natürlich die drei untergetauchten Genossen von ihr. Zwei untergetauchten Genossen von ihr und die Antifas. In diesem Sinne ein spannendes Programm. Wir machen jetzt ein bisschen Musik und lass mal den ersten Trigger laufen. Ja, also wir kommen jetzt zu unserem ersten Thema und das geht um die Stadtentwicklung, Gentrifizierung und natürlich als erstes steigen wir mal ein mit der großen Demonstration, die stattgefunden hatte. Wir haben hier einen Gast, einen Genossen und wir möchten gerne von dir hören, was deine Meinung zu dieser großen Demo ist.
Also ja, hallo zusammen. Wahrscheinlich viele von euch waren an dieser wirklich sehr großen Demo. Es wird von 10.000 Leuten gesprochen, die hier auf die Straße gegangen sind. Wer dort war, hat auch gesehen, es war eine sehr vielfältige Demo. Also es gab ganz verschiedene Transparente und Fahnen und die Menschen kamen aus verschiedensten Ecken zusammen, um zu demonstrieren. Und das, nachdem das ja schon eigentlich im letzten Jahr gab es ja auch schon die große Wohndemo, die hat es voll geregnet und schon dort, aber trotz Regen waren es 4000 Leute ungefähr und die trotzdem auf die Straße gegangen sind. Und ja, warum gehen so viele Leute auf die Straße zu diesem Thema? Das ist eine Frage. Natürlich gibt es mehrere Antworten darauf, denke ich. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig ist einfach, dass die Stadtentwicklung in Zürich, die kapitalistische Stadtentwicklung, ist etwas, das erfahren alle, auch am eigenen Leib. Es sind viele Leute betroffen davon. Und wenn man in dieser Stadt lebt und wahrscheinlich auch in vielen anderen Städten, kann man wirklich zusehen, wie die Stadt gentrifiziert wird, wie Leute verdrängt werden, wie die Mieten zum Beispiel in den letzten 15 Jahren irgendwie sich verdoppelt haben, wie immer mehr Wohnhäuser in die Fänge von großen Immobilienkonzernen kommen und. Und das erlebt man einfach, wenn man in dieser Stadt wohnt. Man sieht, es ist sichtbar für alle, Gentrifizierung, diese Yuppie-Blöcke, die es plötzlich gibt, die das Stadtbild auch verändern und auch das kulinarische Angebot und so weiter. Das ist etwas, das kann man nicht übersehen, wenn man sich in dieser Stadt bewegt. Und ich denke, ein großer Teil ist diese Betroffenheit auch einfach von den Menschen. Sie wissen, sie brauchen eine Wohnung, alle brauchen wir eine Wohnung und. Ich glaube, das ist ein Punkt, weshalb so viele Leute auf diese Demo gehen. Ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, dass die Leute auf die Straße gehen, heißt auch, sie haben zu Recht kein Vertrauen in die SP-grüne Stadtregierung, die eigentlich, ja, sich zwar auf eine Art möchte hier den sozialen Anspruch haben, dass da alle irgendwie Wohnraum haben, aber halt gleichzeitig auch sehr wenig dafür tut, dass das wirklich passiert und um es noch direkter zu sagen, auch mitverantwortlich ist für diese Entwicklung der Stadt. Oder sie haben ein Interesse daran, dass zahlkräftige Leute in diese Stadt ziehen. Sie machen so Leuchtturmprojekte und eine Standortpolitik, wo sie natürlich daran interessiert sind, dass Firmen wie Google hier ihre Sitze haben und. Das lockt natürlich ein Klientel an. Und ich glaube, hier fehlt den Leuten einfach zu Recht das Vertrauen auch in die parlamentarische Politik. Und deswegen sind sie bereit, auf die Straße zu gehen. Und das nicht nur an der großen Wohndemo, sondern auch dann im Fall zum Beispiel letztes Jahr, als das Kochareal dann auch noch geräumt wurde. Da gab es ja auch Demonstrationen dazu und so weiter. Was man auch sagen muss, ist, dass die Wohndemo und quasi das Bündnis, das sie organisiert hat, ist ein sehr breites Bündnis. Und da gab es auch steckt auch ganz, ganz viel Arbeit dahinter. Also da gab es Mobilisierungsanlässe im Vorfeld, wo es quasi Küfas auf belebten Plätzen gab mit kleinen Konzerten.
Was heißt das,
Küfas? Das sind Küche für alle, so ein Begriff aus der BesetzerInnen-Szene, dass man quasi Essen kocht und das ja quasi zum freien Preis oder gratis verteilt. Und mit solchen Mobilisierungsanlässen, die es vorher gab, hat man sehr viel, glaube ich, irgendwie einen Hype um diese Demo auch geschaffen und versucht hier ja auch ein Demolied gemacht, ein lustiges und auch so ein bisschen verspielt auch und viel wurde plakatiert und so weiter. Ich glaube, das ist auch noch ein zusätzlicher, dass quasi, also für viele Demos wird nicht so ein großer Aufwand betrieben und hier ist es passiert und es zeigt sich, dann kommen sehr viele Leute auf diese Demo.
Ich denke, was man bei dieser Stadtpolitik nicht außer Acht lassen soll, ist, dass es natürlich nicht nur keinen Wohnraum gibt, aber es gibt auch die Vertreibung aus den Quartieren. Und Quartieren heißt ja auch immer eine spezielle politische, soziale Kultur, die zerschlagen wird, die aufgesprengt wird. Und wenn wir hier jetzt, wir sind hier im Quartier 4, Kreis 4, wir sind eben der Langstraße. Wenn wir uns das angucken, was mit der Langstraße passiert, wo wir gedacht haben, ja, das ist so abgesifft, das wird ewig so andauern und man sieht dann aber, nein, das ist nicht so. Und wenn wir dann gucken, wen vertreibt es denn und welche Kultur, welches Zusammenleben von verschiedenen Kulturen auch, die ganzen Bereiche in der Arbeit der Klasse, von Sexarbeiterinnen bis Studis, so, diese Mischung ist eine spezielle Mischung und diese Mischung prägt ja auch das Klima in dieser Stadt und mit der Gentrifizierung werden natürlich auch diese Klimas und diese Kulturen werden zerschlagen Und die migrantischen Leute sind dann für sich und die anderen wieder in andere Ecke. Und das ist natürlich schon auch ein Angriff auf die Klasse.
Ja, ganz klar. Also eben die Art, wie diese kapitalistische Stadtaufwertung auch den öffentlichen Raum verändert und quasi so wirklich menschenfeindliche Plätze schafft, die überwacht sind, wo Leute, die nicht ins Bild passen, irgendwie vertrieben werden, wo irgendwie wirklich so auch tote Räume entstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als revolutionäre Linke uns auch bewusst sein müssen, jetzt in allen Bereichen, in denen wir Politik machen, wir machen diese Politik in den Städten, und wir brauchen auch diesen Raum, wir müssen den prägen. Dort geschieht viele dieser Politik, ob das jetzt ob das jetzt feministische Kämpfe sind oder antifaschistische. Wir müssen uns auch diese Räume um die kämpfen, immer wieder. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir sehen, auch ja, wo passiert das, wie passiert das, wo können wir auch intervenieren, wo können wir zeigen, wir sind noch hier, wir machen Sprays, wir machen Plakate, wir schauen, dass wir unsere Seite trotzdem in diesem ganzen Verdrängungsprozess sichtbar bleibt. So, ich denke, das ist sehr wichtig. Und ja, auch eben diese Vereinzelung, die du angesprochen hast, wir hatten, ich glaube, vor ein paar Jahren war eine Genossin aus London hier auch zum Thema Stadtaufwertung, hat sie gesprochen, ja, sie muss manchmal eine Stunde fahren, um ihre Genossinnen zu treffen, um Sitzungen zu haben und so. Und das verändert auch sehr vieles in der Politik, die man machen möchte irgendwie und so, dass man da, ich glaube, das ist ein großes Problem und das eben, das sehen die Leute erkennen das und es brennt ihnen quasi unter den Nägeln, sich auch hier zu wehren irgendwie, das macht alle sehr wütend.
Ja, ich denke, man darf auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, dass es darin stärkere Kräfte gibt, also politisch organisiertere Kräfte, vernetzte Kräfte, auch mit einem Bewusstsein, einem sozialen und klassenkämpferischen Bewusstsein, dass man die Schwächeren schützen muss, dass wir da sind, auch den Raum eben nicht nur für unsere politischen Zwecke, sondern genau eben auch für das Leben mit der Klasse, in der Klasse und da auch die Solidarität unter den verschiedenen migrantischen und Ethnien zu verknüpfen und eben dann eine Solidarität aufbauen zu können. Und das ist eigentlich der stärkste Ausdruck einer Perspektive. Also wenn wir darüber reden, wie zeigen wir eine revolutionäre Perspektive auf, dann lässt sie sich eben genau auch in diesem Feld sehr, sehr stark aufzeigen, ohne dass wir sozialarbeiterisch oder fürsorgerisch unterwegs sind, sondern es gibt eine ganz klare Klassensolidarität, die heißt, den Schwächeren zu schützen und mit einzubeziehen in diesen Kampf.
Genau, und eben, es ist, also ich glaube, dieses Beispiel der Wohnungspolitik und der Immobilienpolitik ist so offensichtlich, es ist eine Umverteilung von unten nach oben, es ist haarsträubend, was für Geld gemacht wird mit einem, ja, mit Wohnen, was alle Menschen müssen. Es ist Wahnsinn. Und ich glaube, das war auch an der Wohndemo sehr sichtbar. Also wir haben versucht, auch aufzuzeigen, diese Immobilienhaie, von denen immer gesprochen wird, denen auch einen Namen zu geben, zu sagen, wer ist das überhaupt? Das ist Swiss Life, das ist die UBS, das ist AXA, das ist Credit Suisse und so weiter. Und so wie zu zeigen, das sind diese kapitalistischen Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, oder? Dass es diese Entwicklung gibt, die dafür verantwortlich sind, dass es diese Vertreibung gibt und dass sich wie hier auch diese Wut in die richtige Richtung
kanalisiert,
genau. Und so, ja, dass sich gegen das Kapital kanalisiert. Und ich war auch froh, also die Route wurde ja spontan geändert wegen einem Unfall. Und dann durften wir über die Hartbrücke laufen. Und dann konnten wir am Prime Tower vorbeilaufen. Und das ist auch so ein Beispiel. Der Prime Tower gehört einer Immobilienfirma, die heißt der Swiss Prime Site, und das ist die größte immobilienbesitzende Gesellschaft in der ganzen Schweiz. Und das fand ich auch noch symbolisch, also der Angriff war jetzt nicht groß, aber er wurde quasi symbolisch mit Wasserballonen, Farbballonen angegriffen.
Haben sich alle gefreut.
Ja, haben sich alle gefreut. Und ich glaube, das ist schon, ja, das ist so etwas wie der Prime Tower. Ist natürlich, ja, das ist auch ein Symbol, oder? Ein Symbol von ja, was wie die Stadt Zürich sich auch zeigen möchte, ist so ein Symbol, das natürlich dann im Kontext von dieser Wohnkrise, dieser Verdrängung natürlich sehr, sehr die Leute sehr, sehr wütend macht und sie dann auch sich auch freuen, wenn sie sagen können, ja, das ist scheiße, der Prime Tower ist scheiße. Und das war, ich glaube, das war ein starker Moment an der Demo. Und auch eben diese Immobilienhaie, die wir dann auch so symbolisch verbrannt haben. Und auch einfach auch während der Demo durch diese Quartiere laufen und eigentlich um jeden Ecken, an jeder Straßenseite gibt es Dinge, die erinnern einem daran, aber was passiert hier, wie entwickelt es sich hier? Und da konnte man auch natürlich mit Sprays bei gewissen so Yuppie-Lofts oder so, die jetzt neu gebaut werden, die genau für dieses neue Klientel sein sollen, konnte man auch ein Zeichen hinterlassen oder bei sonstigen Gebäude von ob es jetzt von Google ist oder von irgendeiner Immo-Firma.
Wenn du beim Stichwort Google bist, ich denke, wann also die wirklich aggressive Politik, die in diesem Punkt von Städteentwicklung im Zusammenhang Google zu sehen ist, ich meine, die haben ganz riesige Gebäudekomplexe einfach niederreißen lassen und für sich wieder neu aufgebaut. Und sie sagen ganz offen, da wird gar niemand einziehen. Mhm. Wir haben gar nicht im Sinne, eigentlich diese wirklich für Google zu nutzen. Und die stehen leer. Die waren ja auch Ziele am 8. März, also 9. März-Demo. 8. März-Demo wurde das bewusst angegriffen, um zu zeigen, hey, was ist das für eine Verarschung? Ja. Also das ist so offen, kann man in den Zeitungen lesen, ja, wir haben uns den Raum genommen, aber wir werden ihn gar nicht füllen. Mhm. Und das ist eigentlich eine Arroganz der Macht, eine Ironie der Macht, ja, die sich in Arroganz umschlägt, um zu zeigen, schaut mal, was wir mit euch machen. Wir nehmen uns den Raum, aber wir brauchen ihn nicht, aber wir nehmen ihn euch weg, weil da war früher bezahlbarer Raum. Mhm. Und diese Art der Politik und der Arroganz der Macht, denke ich, ist extrem wichtig, genau in dieser Phase fassbar zu machen.
Mhm. Genau, also ein Beispiel von absoluter kapitalistischer Absurdität. Es wird klar, es geht null um die Bedürfnisse von den Leuten, die irgendwie dort leben. Und gerade in der Nähe dieses Google-Gebäudes, das hat sich so viel verändert wegen diesem Gebäude. Die Immobilienfirmen haben das natürlich gerochen und haben dort auch Wohnblöcke aufgekauft, machen dort jetzt so Apartment-Wohnungen, wo man irgendwie so mit Chipschlüssel rein kann und horrende Mieten bezahlt. Und die bleiben nicht dort, die tragen nichts dazu bei, dass dieses soziale, solidarische Zusammenleben im Quartier, was immer mehr kaputt geht, diese Leute werden nichts dazu beitragen, die werden dort für ihren Business-Trip dort sein, vielleicht möchten sie noch teuer essen und so weiter. Ich glaube, das hat vieles kaputt gemacht und dann eben die ganze Absurdität, die du angesprochen hast, was ist dann überhaupt? Also das ist wirklich einfach, ja, dieser Leerstand einfach und die Immobilien als sichere Investitionsanlage, ja, für das Großkapital.
Und eine Verhöhnung der Klasse. Was ich auch schon länger überlege, ist die ganzen Bullenapparate mit ihren Vernetzungen, die sie hier stark im Quartier gehabt haben, die wurden ja alle verlagert. Also eines ins PJZ und das andere ins Tony Areal oder da vis-à-vis. Und jetzt ist es hier bullenfrei. Aber dieses Bullenfrei kann man auch sich überlegen, hat das nicht damit zu tun, dass wenn diese Stadt oder wenn dieses Viertel gentrifiziert ist und die Bourgeoisie einzieht, dann stören die natürlich sich an einer Präsenz der Bullen in diesem Sinne. Und ist das nicht auch ein Vorzeichen dafür, dass tatsächlich diese Schritte gemacht werden. Ich kann mich erinnern, als schon von vielen Jahren die Weststraße, die ja eine der befahrensten Straßen waren und wo auch zum Teil tamilische Familien, die wirklich am Rande der Existenz lebten, untergekommen sind und so weiter. Die wurden dann alle vertrieben und die Häuser waren dann zum Teil millionenfach aufgewertet. Und da gab es einen Beitrag zur Schule, wo die Schulpräsidentin oder Vorsteherin dieses Quartier gesagt hat, wir müssen die Schule ändern, weil das neue Klientel wird sich nicht damit zufrieden geben, diese Qualität der Schule jetzt zu haben, und darum verändern wir das. Also diese Quartiere werden dann auch wirklich klassengemäß neu organisiert, oder? So, sei es in der Schule, wie mit den Straßen und eben zum Beispiel auch die Militarisierung, die durch diese Bullen natürlich zum Ausdruck kommen, die gehen weg, die sind weg.
Ja, ja, also die möchten da die Bullen auch, also wir möchten die Bullen natürlich auch nicht sehen, aber ja, klar, so vielleicht arbeiten sie, vielleicht darf man sich nicht täuschen lassen, dass trotzdem diese Räume sehr überwacht sind, oftmals, also auch wenn quasi die Präsenz vielleicht von den Streifenbullen weg ist, gibt es eine große Überwachung in diesen Räumen, aber natürlich mit dem Ziel, diese Räume so steril zu halten und so einfach auf Konsum oder auf die Bedürfnisse der Bourgeoisie ausgelegt, dass die dann eigentlich quasi ja dort ihre heile Welt leben sozusagen.
Und ja, weil sie empfinden natürlich die Überwachung als Schutz.
Ja, genau.
Und das ist das Gegenteil von uns, oder? Also haben wir lieber diese Idioten, die in Autos rumfahren, als diese versteckten Kameras. Dann ist der Feind eben sicht und fassbar, und das ist eine Realität der Zusammenstöße, die man, ob man sie auf der Straße lebt oder nicht, aber das ist Teil der Realität des Klassenkampfes von unten, und darum gehen müssen die auch weg, weil oben stört das.
Genau, und ich glaube, auch jetzt in dieser Zeit, wo also eben Gentrifizierung passiert, nicht erst seit gestern, ich glaube aber auch jetzt, weil das jetzt noch einmal so aggressiv sichtbar ist, auch tauchen viele Widersprüche auf, und Kämpfe können sich dort entflammen, an diesen Stellen, wo das jetzt passiert und wo Leute verdrängt werden und sich wehren oder wo Realitäten aufeinander prallen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man hier dran bleibt und weiter hier sich wehrt und versucht auch hier ja Kämpfe zu organisieren auch und sich zusammenzuschließen und. Und in diesem Sinne auch noch, dass man da halt nicht wartet einfach auf die alljährliche Wohndemo irgendwie, sondern auch probiert mit verschiedenen Mitteln auch hier sich zu wehren. Und auch sehr spannend fand ich auch in den letzten Jahren, seit der Räumung des Kochs, diese Initiative von Alles wird besetzt und so, wo am 1. Mai zum Beispiel einfach 6 Häuser besetzt wurden, und auch das, ja, auch dass man hier einfach dieses Problem, diese Widersprüche immer zusammendenkt und auch einfach ja in allen auf verschiedene Formen auch zurückgreift und dass das nicht einfach dann ist so, ja, jetzt gibt es eine große Wohndemo, die ist schön, die ist stark, die ist groß, die ist wichtig, aber dass wir da dranbleiben und ja, weiterkämpfen.
Ja, ich bin mit dir absolut einig, und ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Also du hättest noch etwas Spezielles, das du sagen möchtest?
Ich möchte noch kurz auf das antikapitalistische Stadttreffen hinweisen. Das ist eben genauso ein Raum sein, in der wir Kämpfe gegen Gentrifizierung und Kämpfe gegen Aufwertung und Verdrängung ein bisschen konzentrieren möchten. Und das findet eigentlich jeden dritten Freitag im Monat statt. Und das nächste Mal ist es am 21. Juni. Und es ist ein bisschen speziell. Wir möchten das draußen machen, im öffentlichen Raum. Und wir möchten einen Film zeigen. Und ja, schreibt euch doch einfach mal den 21. Juni in die Agenda. Wir werden noch sagen, wo das ist, und es wird ein kleines Fest geben, und wir haben einen sehr interessanten Film ausgesucht zur Wohnungsfrage und möchten den eigentlich dann schauen. Und ja, in diesem Sinne, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt, und
Wir danken dir auch und unsere Einladung werden wir wiederholen. Wir lassen
sehr gerne,
nicht
sehr
tun.
Gerne.
Es war sehr interessant, es war sehr... auf der einen Seite hat man Einblick gekriegt in die Problematik und andererseits auch eben zur Mobilisierung eine Einschätzung. Das ist immer sehr wichtig und gehört eigentlich dazu, um die nächsten Schritte gemeinsam in Angriff nehmen zu können.
And turning them into middle class. Boss, it's called gentrification, but at what cost? Brixton was once a no-go area, but look at Brixton now. Brixton's become a prime location where everyone wants to go. It's a worldwide situation, a thing called gentrification, making more and more by displacing the poor. Estate agents are on come, property developers are come down, gentrification day of the shore. We used to love to go to Brixton Market, a very vibrant spot. Then we went down to Blackadjet Music Store and the Weatherman Shop. But the face of the place start changing, local government start rearranging, making more and more by displacing the poor. Rent gone up and you're facing eviction, houses abandoned for dereliction, gentrification day of the shore. These places are found in the vicinity, very close to the city. They were once just for working community, never had to be too pretty. Workers of a certain ethnicity, they were not too picky. Nowadays, if you don't own your own property, them not have no pity. All over the world it is happening, from London to Harlem to Brooklyn, gentrification are the in thing. From Toronto to Cape Town to Berlin, look how the places are turning. Seems like the poorer people can't win. What a thing. For those who can afford to stay and afford the new amenities, that's okay. But for some of them it's not that way. They've lived there for decades and have to move away. Should they have to pay such a big price? Some of them have lived there their whole life. Have to leave the place as it start look nice. I'm sure there could have been more investment that benefits all of the residents. Share out the cake, everyone gets a slice. Me not blame the ones who didn't know. New houses on the market, that's all they know. They don't know about the to and fro, they just find a new property and going with the flow. Some landlords, all they know is cash flow, they don't business about the pain and sorrow. There was a time when everyone you come, but now, them can't wait for you to go. Talk about how the crime is low, new buildings and plants and trees, them a grow. Where next? Well, I don't know, you never know. Might just be Chicago.
Ja, nach dem interessanten Blog zur Stadtentwicklung kommen wir zu einem anderen Bereich der Kämpfe, der Klassenkämpfe. Und zwar geht es jetzt auch im Rahmen des 14. Juni, der uns ja, der schneller auf uns zukommt, als uns manchmal lieb ist, weil wir noch sehr viel zu tun haben. Und diese Sendung, dieser Sendebeitrag gehört eigentlich mit zur Mobilisierung. Und es ist ja immer auch sehr wichtig, dass wir genau verstehen, in die Tiefe zu gehen, in den Bereichen, wo große Mobilisierungen oder auch kleinere laufen. Und darum haben wir eine Genossin hier im Studio, die etwas sagen wird zu feminisierter Arbeit im Kapitalismus, was das ist, was das bedeutet. Und das ist auch die Frage, die sich dreht natürlich um die Geschlechteremanzipation, den Feminismus, Frauenkampf. und der bei uns natürlich immer sehr oben steht auf unserer politischen Agenda. Und darum haben wir gedacht, wäre das eigentlich ein guter Moment, hier in dieser Sendung über diese feminisierte Arbeit im Kapitalismus, was das ist, was das bedeutet und wie, in welchem Rahmen sehen wir das auch im Frauenkampf und Flinterkampf. Ich kann dir das Wort übergeben.
Ja, also bekanntlich produziert ja der Kapitalismus die verschiedensten Widersprüche. Und wenn wir von feminisierten Arbeitsbereichen sprechen, gehen wir von einem zentralen Widerspruch aus, nämlich der Trennung